SWR 2 Tandem
mit Martin Gramm, ich grüße Sie. In diesen Herbsttagen, da erleben wir gerade ja wieder ein besonderes Spektakel in Gelb, Orange, Rot und Gold. Die Färbung der Bäume, der Blätter verzaubert unsere Umgebung. Ja, und gerade diesen Herbst, in dem ja quasi alle anderen Schauspiele und sonstigen Unterhaltungs- und Erbauungsmöglichkeiten Corona-bedingt vorübergehend ausfallen. Theater, Konzerte, Oper, Partys, Clubs, Kneipen, Restaurantbesuche, alles auf Pause. Da gibt das Naturschauspiel, das wir gerade beobachten können, vielen Menschen ja vielleicht doch auch so etwas wie Trost und Freude. Die bunten Bäume, die fallen natürlich im ländlichen Umfeld sofort ins Auge, wie hier beim kleinen Funkhaus am Rande des Waldes in Baden-Baden. Aber ich behaupte mal, auch in Großstädten bringt die Herbstfärbung jetzt möglicherweise so manchen Baum zur Geltung, den man sonst im Alltag komplett übersieht. Zum Beispiel in Berlin, wo uns die Journalistin und Biologin Caroline Ring zugeschaltet ist. Grüße Sie, Frau Ring.
Hallo.
Frau Ring, wie macht sich das bemerkbar in Berlin? Macht der Herbst da Bäume in der Stadt auf einmal sichtbarer?
Also für mich schon. Ich muss sagen, ich finde den Herbst wirklich, also ich glaube, ich mag den Herbst am liebsten von allen Jahreszeiten. Ich finde es so schön, wenn sich nochmal so am Ende des Jahres das alles so aufbäumt und diese Farben vorkommen und dieser graue, ja oft graue Herbsthimmel von unten so richtig nochmal erleuchtet wird mit so goldenem Licht. Ich finde das total fantastisch und das merkt man hier natürlich total. Also die Straßen sind zumindest da, wo ich wohne, gerade voll mit Laub.
Ja. Mit Stadtbäumen nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland haben Sie sich gerade in einem Buch beschäftigt, erzählen da Geschichten von 18 Bäumen in 18 Städten in Deutschland. Sie haben all diese Bäume auch besucht und zwar im vergangenen Herbst. War das eine bewusste Entscheidung, das im Herbst zu machen?
Also teils, teils. Einerseits hat es sich so ergeben und andererseits muss ich auch sagen, dass Bäume im Herbst halt einfach nochmal so eine ganz andere Seite von sich zeigen und dann eben nochmal so ganz ihren Charakter teilweise eben auch nochmal ganz anders darstellen, eben in ihren Farben. Und ich habe dann aber auch teilweise gemerkt, eben bei meiner Recherche, dass es gar nicht so schlecht war, dass ich tatsächlich erst so spät im Jahr unterwegs war, auch dann, als es dahin ging, dass die Bäume dann ihre Blätter verloren haben, weil da eben auch manche dabei waren, die erst dann wirklich ihre Gestalt auch noch mal ganz anders gezeigt haben, die man sonst so unter den Blättern gar nicht erkannt hätte.
Die Journalistin und Biologin Caroline Ring ist bei uns zu Gast. Und wir sprechen über Bäume, und zwar genau über Stadtbäume. Gerade ist auch passenderweise der Baum des Jahres 2021 gekürt worden. Das ist die Stechpalme. Sie hat den Baum des Jahres 2020 abgelöst. Das war die Robinie, also die Scheinakazie. Die Wahl, die gibt es jeden Herbst, veranstaltet von der Baum des Jahres Stiftung. Frau Ring, als Baumenthusiastin, verfolgen Sie die Wahl oder haben Sie diesen, ist das ein Termin, den Sie auf dem Kalender haben?
Ich muss zugeben, eher nicht so. Ich habe natürlich gesehen, also ich kriege es dann immer so ab und zu mal mit, was jetzt gerade Baum des Jahres ist. Aber ich weiß nicht, also bei mir ist es so, dass es dann vielleicht so mal ab und zu eine Aufmerksamkeit so aufflammt, dass ich merke, okay, hey, wir haben hier eine Robinie. Aber jetzt mit der Stechpalme zum Beispiel, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass die Stechpalme überhaupt ein Baum ist. Also für mich ist das eigentlich eher ein Strauch.
Sie sind studierte Biologin, arbeiten als Wissenschaftsjournalistin, haben sich aber im Studium schwerpunktmäßig weniger mit Bäumen, sondern mehr mit Krabbeltieren beschäftigt. Arthropoden, also Insekten, Spinnentieren, Krebstieren und so weiter. Wie sind Sie denn auf den Baum gekommen? Bäume verbindet man ja eigentlich eher mit Wäldern, mit dem Land. Also sie sind jetzt zum Beispiel nicht charakteristisch für Städte. Nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man an eine Stadt denkt. Dort werden sie auch oft übersehen. Aber Sie haben sich jetzt tatsächlich explizit in einem Buch mit Bäumen in Städten beschäftigt. Warum?
Also einerseits ist es so, dass, ja, wie Sie schon sagten, also Bäume sind jetzt nicht so das, was einem als erstes einfällt, wenn man an eine Stadt denkt. Aber tatsächlich ist es so, dass Bäume in der Stadt auch sehr, sehr, sehr häufig vorkommen. Das macht man sich oft gar nicht so bewusst. Es gibt zum Beispiel Zahlen darüber, dass in München die Oberfläche der Stadt quasi zu etwa gleichen Teilen bedeckt ist mit Gebäuden und mit Bäumen. Also der Anteil von Bäumen an der Oberfläche ist etwa gleich. Nur achtet man da halt nicht so richtig drauf. Für mich als Stadtmensch und als Biologin ist es so, dass ich da auch so ein bisschen anders noch sensibilisiert bin, sage ich mal vielleicht, und da ein bisschen mehr drauf achte. Und bei mir war es so, ich hatte im Februar letzten Jahres hatte ich ein Buch gesehen und da ging es darum, da waren Bäume mit Städten weltweit so verglichen. Das war so ein bisschen, als wären so Bäume auf Städte gemünzt. Und das fand ich total spannend. Und dann dachte ich, das würde ich total gerne eigentlich mal für Deutschland lesen, weil ich habe da schon so ein bisschen mitgekriegt, es gibt in manchen Städten Bäume, die sind recht prominent, Und dann dachte ich, das muss es ja auch noch in anderen Städten geben. Also das muss ich doch irgendwie wiedergeben lassen. Und ich habe dann ein bisschen tiefer recherchiert und dann festgestellt, es gibt tatsächlich in vielen Städten in Deutschland Geschichten, die sich mit Bäumen verbinden oder in denen Bäume eben eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen und die aber gar nicht so richtig bekannt sind oder deren Bekanntheit sich eben über die Grenzen der Stadt hinaus dann ziemlich verliert, ja.
Die Geschichten dieser Bäume in den Städten haben Sie dann gesammelt und aufgeschrieben, aber gleich zu Beginn des Buchs, da steht eigentlich erstmal ein Landbaum, der in Ihrer Kindheit eine wichtige Rolle gespielt hat, ein Apfelbaum. Und ein Baum, also Sie haben, glaube ich, in Prenzlauer Berg gewohnt, sind da aufgewachsen, am Wochenende raus zu diesem Landbaum und es gibt einen anderen Baum direkt vor Ihrer Wohnung. Wie unterschiedlich oder sind Sie denen damals begegnet?
Ich glaube, hier geht es mir auch so wie ganz vielen. Also für mich ist es so, dass wenn ich an einen Baum denke, und das war halt für mich auch anders eben wie diese Szene in dem Vorwort, wenn ich an einen Baum denke, dann ist es nicht unbedingt ein Stadtbaum. Nicht der Baum, der jetzt direkt mich als nächstes quasi, ja, also der in meiner nächsten Nachbarschaft steht. Für mich war das halt auch so, dass ich dachte, also das war halt so ein Baum, der ja eher isoliert steht, beziehungsweise halt bei uns im Garten damals stand. Und dabei ist das ja ein Baum, zu dem ich gar nicht so ein enges Verhältnis hatte eigentlich, beziehungsweise im Geiste halt. Aber ich bin halt nicht so oft bei dem gewesen, wie halt die Stadtbäume, die mich eigentlich umgeben haben und an denen ich wirklich fast täglich vorbeigelaufen bin. Um die habe ich mich gar nicht so richtig gekümmert. Also das war halt für mich eigentlich wirklich so nebensächlich. Ja.
Was unterscheidet Stadtbäume von Landbäumen? Sind Stadtbäume ja irgendwie immer auch sowas wie Kulturbäume, weil sie immer oder in der Regel irgendwas mit Menschen zu tun haben?
Ganz genau. Also es ist so, dass Stadtbäume natürlich ganz, ganz oft von Menschen dahin gebracht wurden, wo sie sind. Also die wurden da angepflanzt in Parks oder halt als Straßenbäume in Alleen. Und deswegen ist es also so, dass die Zusammensetzung einerseits sich schon ziemlich unterscheidet von dem, was man so auf dem Land, im Wald dann, sage ich mal, vor allem hat. Nicht nur, dass die Vielfalt dadurch in der Stadt durchaus größer werden kann, ist es auch so, dass die Arten an sich, die eben in der Stadt vorkommen, ganz anders sind als die, die man im Wald hat. Also zum Beispiel ist es ja so, bei uns werden die Wälder dominiert natürlich von Fichten und Kiefern und auch noch von Buchen als Laubbäume. Und in der Stadt spielen die wirklich eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Und hier ist es aber, hier sage ich jetzt als in der Stadt, ist es halt so, dass man vor allem Linden hat zum Beispiel, die ja wirklich an ganz vielen Plätzen stehen oder in Straßen oder so. Und das ist also eine Baumart, die in der Stadt viel, ja, viel wichtiger ist.
18 Stadtbäume in Deutschland haben Sie gefunden, erzählen Ihre Geschichte. Ich vermute mal, es gibt ja auch noch deutlich mehr Bäume in Städten, zu denen sich auch eine Geschichte erzählen lässt. Wie haben Sie die anderen Bäume aufgetrieben und wie haben Sie dann ausgewählt?
Also wie gesagt, manche Bäume sind recht prominent. Zum Beispiel, es gibt in Frankfurt am Main einen Ginkgo-Baum, der eine sehr, sehr enge Verbindung hat zu Goethe. Es gibt ja viele Ginkgo-Bäume in Deutschland, die mit Goethe eine enge Verbindung haben. Aber dieser Baum war höchstwahrscheinlich der Goethe zu dem Gedicht Ginkgo Biloba inspiriert hat. Das ist eine Geschichte, die ist relativ, naja, als Baumgeschichte relativ bekannt, sage ich mal. Und ich habe dann geguckt, zum Beispiel, ich habe mir ganz viele Baumguides angeguckt, so Baumführer, die dann von den 500 höchsten, schönsten, größten, dicksten Bäumen in Deutschland sprechen und habe immer geguckt, ob da Stadtbäume drin vorkommen. Das war aber ziemlich selten tatsächlich so, weil Stadtbäume meistens eben nicht die größten oder schönsten oder dicksten oder ältesten sind. Und die fallen meistens so ein bisschen unter den Radar eigentlich. Ich habe dann ganz oft vor Ort mir Stadtführer nochmal angeguckt und da geschaut, was es da für Baumgeschichten gibt. Und das so dann nach und nach zusammengesammelt. Ich bin da auch gar nicht nach so Parametern vorgegangen, jetzt was ist der höchste Baum, was ist der älteste Baum, sondern ich habe mich da wirklich ganz von den Geschichten eigentlich leiten lassen, was ich selbst spannend fand und das habe ich dann so aufgenommen.
Wie haben Sie dann versucht, sich den Bäumen und ihrer Geschichte zu nähern? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also da, wo es ging, habe ich Leute versucht zu kontaktieren und mich mit denen dann auch getroffen. Also zum Beispiel war ich in Düsseldorf bei einem Baum, der hat eine Postadresse als einer von zwei Bäumen in Deutschland. Dem kann man also Briefe schreiben. Und dieser Baum in Düsseldorf, die Himmelgeisterkastanie heißt der, der wird betreut quasi von einem Freundeskreis, der sich auch um die Briefe kümmert, die an den Baum geschickt werden. Da habe ich mich natürlich dann mit einem aus diesem Freundeskreis getroffen und habe mich von dem zu dem Baum führen lassen und habe mir die Geschichte von ihm erzählen lassen, weil die ganz schön darum gekämpft haben, dass dieser Baum eben erst erhalten blieb und dann nachgepflanzt wurde. sowas. Oder ich habe mich mit Förstern getroffen oder mit Parkpflegern und Grünamtsmitarbeitern. Und ansonsten ist es so gewesen, dass ich mich auch oft selber auf die Suche begeben habe dann, und geguckt habe, ich habe dann mir Satellitenbilder angeschaut oder Wegbeschreibungen und mich von Baumkatastern oft auch leiten lassen zu den Stellen, wo ich dann eigentlich fündig werden sollte.
Vision SWR2 Tandem mit der Journalistin und Biologin Caroline Ring. Sie hat sich mit Bäumen, mit Stadtbäumen und ihrer Geschichte beschäftigt. Mit 18 Bäumen in 18 Städten und eine Geschichte, davon wollen wir uns mal näher anschauen, und zwar eine Kathedrale aus Bäumen. Frau Ring, so beschreiben Sie das mitten in Stuttgart. Was steckt dahinter und wo finden wir die?
Also diese Kathedrale, die findet man in der Wilhelma von Stuttgart. Und zwar, die Wilhelma ist ja eigentlich bekannt als eher als Zoo, aber ist auch ein botanischer Garten. Und in der Wilhelma findet sich ein kleiner Hain von Mammutbäumen. Und die stehen dort so eng, dass die halt wirklich so einen richtigen, ja, wie so eine, also wenn man da drin steht, ist es wirklich wie so eine Kathedrale eigentlich. Also so kam es mir vor, als ich da war.
Das Kapitel über diese Stuttgarter Mammutbäume haben Sie überschrieben, die Saat des Königs, denn die Anpflanzung vor über 150 Jahren wurde angeordnet von König Wilhelm I. Warum hat er das gemacht?
Das ist eine gute Frage, weil die Aufzeichnungen darüber, warum er das jetzt genau gemacht hat, sind ein bisschen unklar. Einerseits gibt es Leute, die sagen, König Wilhelm I. war ein Romantiker und Exotenliebhaber, der sich versucht hat, viele Pflanzen, also viele verschiedene exotische Pflanzen in seine Gärten zu holen. Und Mitte des 19. Jahrhunderts wurden für Europäer die Mammutbäume entdeckt in den USA. Und König Wilhelm scheint da vielleicht eben daran interessiert gewesen zu sein und dann eben sich diese Bäume in sein Reich geholt zu haben. Die andere Lesart ist allerdings so, dass es in seiner Regentschaft auch durchaus Zeiten von Energiekrisen gab, weil Holz ein sehr, sehr wichtiger, also der wichtigste Energielieferant war damals. Und König Wilhelm eventuell auch damit experimentiert hat oder experimentieren wollte, was es noch für Holzarten gibt oder Baumarten, die eben schnelle und zuverlässige Holzlieferanten sind. Eben damals dann auch diese Geschichte von den Mammutbäumen gehört hat, die sehr, sehr groß und sehr, sehr dick werden und eben auch sehr viel Holz liefern sollten eigentlich, ja.
Weil Sie jetzt gerade die Aufzeichnungen angesprochen haben, die da etwas lückenhaft sind, waren Sie möglicherweise auch ein bisschen fehlerhaft, denn es gibt einen sehr, sehr charmanten Übersetzungsfehler, der vielleicht dafür gesorgt hat, dass heute noch so viele Mammutbäume in Stuttgart stehen. Können Sie das vielleicht mal kurz schildern?
Genau, also welche Beweggründe den König da letztlich zu bewegt haben, eben die Mammutbäume in sein Land zu holen, das ist eigentlich egal, es ist aufs Gleiche hinausgekommen. Er hat dann also Samen über einen Samenhändler, so hat man das damals gemacht, geordert von einem Mammutbaum und hat dabei, so heißt es jedenfalls, ein Lot bestellt. Das wären ungefähr so 15 Gramm gewesen oder so. Also mal so quasi zum Ausprobieren. Ne?
Ja, also es wären so 100 Samen möglicherweise vielleicht, oder keine Ahnung.
Ja, genau, vielleicht so. Also man muss dazu wissen, die Mammutbaumsamen, die Bäume sind zwar riesengroß, aber die Mammutbaumsamen an sich, die sind winzig klein. Die sind gerade mal so einen halben Zentimeter groß tatsächlich, also so klein und oval. Und ja, durch irgendeinen Übersetzungsfehler offenbar ist aus diesem Lot im Englischen dann a lot geworden. Und er hat also nicht diese paar Gramm bekommen, sondern irgendwie ein ganzes Pfund. Und von diesen winzigen Samen, also es waren wirklich mehrere tausend, die da angekommen sind. Und König Wilhelm hat trotzdem sich eben dran gemacht, beziehungsweise besser gesagt seine Gärtner, und haben diese Samen dann in den Gewächshäusern der Wilhelmer damals angezogen. Ja.
Okay. 5000, schreiben Sie, sind gepflanzt worden oder sind aus diesen Samen aufgegangen. Heute gibt es wohl in Baden-Württemberg noch 325, 120 in Stuttgart, 30 in der Wilhelma. Nicht schlecht.
Also es ist schon so, dass damals eigentlich schon kurz nach dem Einpflanzen schon viele kleine Bäumchen auch eingegangen sind. Also die Zahl hat sich über die Jahre stetig dezimiert, kann man sagen. Mhm. Und die jetzt da sind, das sind schon reichlich, aber das sind quasi auch die letzten jetzt aus dieser Epoche. Ja.
Aber es sind tatsächlich immer noch so viele, dass Stuttgart möglicherweise die europäische Stadt mit den meisten Mammutbäumen ist.
Das kann man wahrscheinlich so sagen. Also so richtig gezählt hat das keiner, aber die Hinweise sind sehr, sehr deutlich eigentlich darauf. Also es ist so, wenn man an Stuttgart an verschiedenen Stellen vorbeiläuft, da sieht man, wenn man mal drauf achtet, tatsächlich viele Mammutbäume, die dann vielleicht auch in kleineren Gruppen gepflanzt sind oder so. Und das Tolle und Interessante daran ist, wenn man über die Stadt so ein bisschen drüber guckt, also Stuttgart hat ja auch so eine Kessellage eigentlich, wenn man da auf so einem erhöhten Punkt steht und ein bisschen drüber schaut, dann sieht man tatsächlich zwischen den Häusern ab und an wie so kleine grüne Kegel, wie so Pilze rausschießen. Und das sind die Mammutbäume von damals, die jetzt mittlerweile über 150 Jahre alt sind, in so ein bisschen jugendliches Alter kommen und vor allem eine Größe erreichen, die die Gebäude normalerweise, also die so übliche Gebäude überragt. Und das heißt, die werden ja auch nur größer eigentlich. Ja? Das heißt, sie werden mit den Jahren die Häuser dann irgendwann ganz überragen.
Aber das heißt tatsächlich, diese Mammutbäume werden im Stadtbild tatsächlich jetzt langsam erst so richtig sichtbar. Also auch eben nicht nur direkt, wenn man daneben steht, sondern auch sozusagen im größeren Stadtbild.
Ja, also das ist auch so, finde ich, gerade bei den Mammutbäumen was gewesen, wo man so richtig nochmal gezeigt bekommt, was eigentlich ein Baum ist. Ein Baum ist einfach wesentlich, wesentlich älter als ein Menschenleben, naja, jemand sein könnte und überspannt dann eben auch so die Generationen. Also gerade in dieser Geschichte hat man so total, oder habe ich total gemerkt, das, was Leute vor 100, 200, 300 Jahren gemacht haben, uns ja immer noch total beschäftigt und das, was eben auch bedeutet, dass das, was wir jetzt machen, eben mit der Natur und um uns rum, eben auch in 100, 200, 300 Jahren immer noch Bestand haben wird oder eben halt die Landschaft auch total verändert haben wird, so wie wir es vielleicht uns jetzt noch gar nicht ermessen können. Denn auch der König Wilhelm, das muss man ja auch sagen, der hat das ja nie erlebt, wie groß die Mammutbäume eigentlich geworden sind.
Er ist, glaube ich, gestorben, bevor die so richtig halbwegs ansehnlich zu ansehnlicher Größe gewachsen sind.
Ja.
Weil Sie geschrieben haben, also diese Baumgeschichten, jetzt speziell nicht nur diese Mammutbäume, auch die anderen erzählen ja sehr viel über Menschen und ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt, zur Natur, zu Bäumen. Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Satz, den mir da eigentlich auch aufgefallen ist in Ihrem Buch ist, die Geschichten der Bäume zeigen, dass unsere Gestaltung von Natur in der Gegenwart immer Konsequenzen für die Zukunft hat. Was heißt das nochmal in Bezug auf Bäume? Haben Sie da vielleicht noch ein, zwei Beispiele von den anderen Bäumen, die Sie besucht haben, wo sich das deutlich zeigt?
Ja, also es gibt zum Beispiel, also auch ein sehr, sehr gutes Beispiel aus aber sehr, sehr junger Zeit, ist in Kassel, kann man in Kassel sehen. Und zwar ist es nämlich dort so, dass in den 80ern der große, moderne Nachkriegskünstler Josef Beuys ein Kunstwerk angelegt hat mit dem Titel 7000 Eichen. Und diese 7000 Eichen sind nicht nur Eichen, sondern es sind auch andere Bäume, die er hat pflanzen lassen. Aber er hat sie alle pflanzen lassen. Er hat 7000 Bäume in der Stadt pflanzen lassen. Und das ist passiert zwischen 82 und 86. Und diese Bäume stehen natürlich nach wie vor da. Die sind jetzt eben so, naja, über 30 Jahre alt. Die fallen schon auf und vor allem fallen sie auf, wenn man sich bewusst macht, wenn man in Kassel ist und sich dann mal vorstellt, wie die Stadt aussehen würde ohne diese Bäume. Denn die Stadt wäre wirklich um einiges kahler. Und da merkt man total eben, wie Bäume tatsächlich so diese Landschaft, also die Stadtlandschaft so verändern. Auch Beuys ist noch während des Projekts eigentlich sogar kurz vor Vollendung gestorben und hat also auch nie miterlebt, wie erstens mal sein Projekt vollendet wurde und zweitens dann eben auch, wie sich das bis heute eben entwickelt.
Es war zwei Tandem mit der Journalistin und Biologin Caroline Ring. In ihrem Buch Botschafter des Lebens erzählt sie die Geschichten von 18 Bäumen in 18 deutschen Städten. Gerade waren wir schon in Stuttgart, haben uns dort die Mammutbäume angeschaut. Dann gibt es unter anderem die Douglasie Waldraut in der Nähe von Freiburg im Günterstal. Der höchste Baum Deutschlands, 70 Meter, wir hatten auch schon angesprochen, den Ginkgo-Baum in Frankfurt, der Goethe inspiriert hat. Und Frau Ring, Sie haben schon angesprochen, in Düsseldorf gibt es einen Baum, der eine Postadresse hat, dem man schreiben kann. Zeigt ja wirklich, dass Menschen und Bäume ein inniges Verhältnis haben, also zumindest die Menschen zu den Bäumen.
Ja, also mir ist auch so ein bisschen aufgefallen beim Schreiben und beim Recherchieren, dass es halt auch gar nicht unbedingt nur Geschichten über Bäume sind, sondern dass es vor allem auch Geschichten sind von Menschen und Bäumen.
Welchen Menschen sind Sie da begegnet bei Ihrer Baumreise und bei der Recherche? Also ich will es gleich mal, weil ich das doch dringend wissen will, gab es die sprichwörtliche Baumumarmerin? War die dabei?
Nee, also die bin ich auch selbst nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht so mit Bäumen umarmen und mit Esoterik und so Bäumen umarmen. Ich bin auch genauso demütig und ehrfurchtsvoll vor großen alten Bäumen, aber ich muss sie nicht umarmen, um jetzt noch zu spüren, was mir der Baum dabei vielleicht sagen möchte oder so. Okay.
Aber Sie sind Menschen begegnet, die ein besonderes Verhältnis zu den jeweiligen Bäumen hatten?
Ja, auf jeden Fall, weil sich die Leute eben auch um die Bäume natürlich kümmern. Also vor allem waren das eben Gärtner und eben, oder hier in Düsseldorf eben Leute, die sich um den Erhalt des Baums da engagiert haben. Und diese ja, Baumpfleger vor allem oder Baumpflegerinnen auch, die sind, naja, wenn man ihnen jetzt vielleicht beim ersten Mal begegnet, kommt es vielleicht so ein bisschen nüchtern manchmal an oder so und vielleicht auch so ein bisschen pragmatisch, aber dahinter steckt ganz oft wirklich auch so ein Pflegebewusstsein natürlich auch für die Bäume. Das ist wirklich genauso wie ein Tierpfleger oder so, ne? Oder jemand, der sich um Menschen kümmert, kümmern sich die Menschen genauso um die Bäume und trauern denen auch hinterher, wenn sie dann schlagen müssen vielleicht auch. Ja.
Botschafter des Lebens heißt Ihr Buch. Was macht Bäume zu so eindrücklichen Lebensbotschaftern, mehr als vielleicht andere Pflanzen oder vielleicht sogar Tiere? Es ist die lange Lebensdauer, die vielleicht auch sozusagen über die eigene Lebenszeit hinausweist, oder was ist es?
Ich denke, diese lange Lebenszeit, die ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor, weil Bäume wirklich ja mehrere hundert Jahre alt werden können oder auch selbst Jahrzehnte sind ja schon oft mehr als ein Menschenleben. Hm. Es ist auch die Größe natürlich und auch vor allem die Beständigkeit. Also das merkt man ja auch in der Stadt total. Also was Bäume da allem standhalten müssen, Abgase, Dreck, diese Bodenverdichtung, weil eben Menschen drüber hinweglaufen oder Autos drüber hinwegfahren, weil die Straßen asphaltiert werden. Und auch dieser Wassermangel, den Wasser, was Bäume ja unbedingt brauchen, was eben in der Stadt auch schlecht versickert, weil es eben oft asphaltiert ist. Und trotzdem ist es eben so, dass die Bäume immer noch so darüber hinaus, ja, also dass sie eben einfach so trotzen.
Also auch nicht nur Botschafter des Lebens, sondern auch Botschafter des Überlebens.
Genau, so kann man es sagen, ja.
Welche Wirkung, würden Sie sagen, können Bäume auf Menschen haben, gerade in der Stadt, vielleicht auf die Atmosphäre eines Stadtteils oder einer Straße?
Also es ist so, dass man ja schon so ein paar Effekte davon vielleicht an sich selbst merkt. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht nur so, ich rede da jetzt nicht anekdotisch von mir aus, aber es ist schon so, dass man sich ja, wenn man in der Nähe von Grünflächen ist oder von Bäumen, da wird es einem meistens doch ein bisschen ruhiger einfach. Und da ist man einfach ein bisschen entspannter. Es ist tatsächlich so, dass Bäume natürlich ganz klare ökologische Funktionen erfüllen. Sie spenden Schatten und kühlen dadurch die Luft. Sie verdunsten Wasser, was sie aus dem Boden aufnehmen, über ihre Blätter und kühlen auch darüber wiederum die Luft. Und sie filtern eben dadurch, dass sie CO2 aufnehmen, auch andere Schadstoffe aus der Luft mit raus in ihren Blättern und reinigen damit dann auch natürlich so ein bisschen die Luft. Und das sind also alles Sachen, die sich gar nicht so, also die lassen sich einfach nicht von der Hand weisen.
Auch emotional habe ich doch das Gefühl, dass die Nähe von Bäumen doch irgendwas hat, was uns Menschen anspricht. Also gerade jetzt in Corona finde ich das tatsächlich eigentlich auch ein passendes Thema, sich über Bäume zu sprechen. Auch dieses Buch, ich glaube, Sie haben auch das Buch in der ersten Corona-Hochphase im Frühjahr geschrieben.
Genau.
Jetzt gerade, wo wir sozusagen ja von so einer Naturgewalt komplett ausgebremst werden in unserem kulturellen und gesellschaftlichen Leben, dann... Wir haben ja alle, glaube ich, zwangsläufig jetzt wieder so ein bisschen mehr einen Blick auf die Natur bekommen, weil es ja auch manchmal das Einzige war, was man machen konnte. Rausgehen, Bäume angucken.
Genau, zwangsläufig, ja, so ging es mir auch. Also, und genau das, was Sie aber auch gesagt haben, ich habe das Buch tatsächlich geschrieben Anfang des Jahres, als gerade Corona eben, als das gerade richtig losging alles. Und ich hatte so das Gefühl, um mich herum geht total die Welt unter und ich schreibe ein Buch über Bäume. Und wen interessiert das denn? Und jetzt bin ich total froh, dass ich das gemacht habe, weil das einfach... ja, weil es eben wirklich auch ein tröstendes Thema ist und was mich auch eine Zeit lang gut getragen hat eigentlich durch die Zeit so und weil es einfach auch schön ist, ja, und mal ein bisschen...
Nein, verstehe ich gut. Also ich habe mich wirklich auch hier wochenlang mit Spaziergängen durch den Wald tatsächlich, also ich bin immer froh gelaunter zurückgekommen, als ich losgegangen bin. Wie bekommen wir Menschen Kontakt zu Bäumen? Für Kinder ist es ja ganz einfach, die klettern einfach rauf. Sie beschreiben es ja ganz schön, dass sie eine Möglichkeit, sich aus der Alltagswelt rauszuschleichen, trotzdem aber irgendwie geschützt zu sein. Aber was machen wir als Erwachsene, um Bäumen nahe zu kommen, ohne sie gleich zu umarmen?
Ich glaube, als Erwachsene ist es so, dass um Bäumen nahe zu kommen, man muss nicht unbedingt draufklettern, aber ich glaube, es hilft einfach schon viel, wenn man einfach ein bisschen mehr drauf achtet, wenn man ein bisschen mehr hinguckt, was einen da eigentlich umgibt, was da eigentlich in der eigenen Straße vielleicht gepflanzt ist oder in der Nachbarstraße und dann feststellt, das sind völlig unterschiedliche Arten oder Sorten von Bäumen, die ganz unterschiedliche Blätter haben und vielleicht auch Wuchsformen oder so, oder dass man im Park auf einmal vielleicht, also einfach ein bisschen genauer hinguckt, was da eigentlich so steht und wächst und auch lebt neben einem in der Stadt. Ja, es ist ja, wie gesagt, die Stadt ist nicht nur für uns Menschen da, sondern sie beinhaltet eben auch noch viele andere Lebewesen außer Tieren, eben auch Pflanzen und Bäume. Es gibt aber auch für Erwachsene die Möglichkeit, durchaus sich anderweitig um Bäume zu kümmern. Es gibt zum Beispiel, also hier in Berlin, wo ich wohne, vom Grünflächenamt Initiativen auch, die einladen, eben für Stadtbäume einerseits zu spenden oder eben auch die im Sommer zu gießen, wenn vielleicht die Grünflächenämter da selbst nicht hinterherkommen oder eben da Kapazitäten abgeben müssen. Dann ist es so, dass man da tatsächlich sich ja engagieren kann und da einschreiten kann.
Okay, also vielleicht mal beim örtlichen Gartenbauamt einfach anfragen. SWR 2 Tandem mit der Baumenthusiastin Caroline Ring. Eine Motivation, sich mit unterschiedlichen Bäumen auseinanderzusetzen, auch mit eher unbekannten Bäumen, beschreiben Sie so, darf ich mal einen Satz vorlesen aus dem Buch. Wenn man biologische Vielfalt nicht unterscheiden kann, wird sie zu einem gleichförmigen Hintergrund rauschen. Dann gerät in Vergessenheit, warum sie notwendig und besonders ist. Wenn wir biologische Vielfalt also nicht mehr erkennen, wertschätzen, was hat das dann für Auswirkungen?
Ich, an dieser Stelle im Buch schreibe ich auch noch weiter, wozu es nämlich Untersuchungen gibt, wenn man gar nicht so richtig jetzt weiß, was einen umgibt oder eben das, wie gesagt, auch so ein Hintergrundrauschen wird, dann wird es auch nebensächlich und nicht mehr so richtig schützenswert. Und es führt dazu, dass zum Beispiel Schutzprogramme für Pflanzen tatsächlich weniger Geld bekommen als solche für Tiere. Es gibt unter Forschern den Begriff Plant Blindness, auf Deutsch heißt das so viel wie Pflanzenblindheit, der eben bedeutet, dass eben Pflanzen so gar nicht, also in der menschlichen Wahrnehmung, ganz oft eine untergeordnete Rolle spielen. Also als Mensch nimmt man als erstes mal noch andere Menschen wahr in der belebten Umwelt und dann vielleicht noch Tiere und dann kommen vielleicht erst Pflanzen.
Ein Augenmerk auf Bäume gerichtet hat ja in den letzten Jahren quasi ein Kollege von Ihnen, der Autor, Förster Peter Wohlleben, der inzwischen mehrere Bestseller über Bäume geschrieben. Wie ist das bei Ihnen? Gehören Sie zum Wohlleben-Fanclub?
Ich muss ganz ehrlich sagen, eher nicht so, leider. Also ich halte ihm wirklich zugute, dass er das Auge so ein bisschen schärft für die Funktionen und Fähigkeiten, die Bäume haben. Allerdings ist es so, dass es sich in mir selbst immer total sträubt, wenn es darum geht, andere Lebewesen, die keine Menschen sind, zu vermenschlichen. Und gerade wenn es eben um Bäume geht, die wirklich ganz, ganz anders sind, also Pflanzen generell, die ja einen ganz anderen Organismus haben und ganz andere Bedürfnisse haben und auch ganz andere Lebensweisen haben tatsächlich. Ich finde, das Problem ist, wenn man Bäume so vermenschlicht, dann führt das dazu, dass man die Fähigkeiten, die sie eigentlich haben, auch wiederum auf menschliche Fähigkeiten reduziert und gar nicht so richtig ja, eben wahrnimmt, was da eigentlich noch drüber hinaus möglich ist. Wenn man sagt, dass Bäume zum Beispiel sich umeinander kümmern oder Freundschaften aufbauen oder sowas, dann blickt man darüber hinweg, dass Bäume tatsächlich ein unheimlich ausdifferenziertes chemisches Arsenal haben quasi, mit dem sie tatsächlich ganz verschiedene Arten von Konkurrenz oder Gefahren unschädlich machen oder eben abwehren können.
Also da werden die Bäume sozusagen auf der gleichzeitig überschätzt und unterschätzt.
Genau, also man verschätzt sich einfach vor allem auch in dem, was Bäume eigentlich können.
Ja. Trotzdem sagen Sie schon, schön, dass er zumindest so viele Menschen erreicht mit dem Thema Bäume und das Augenmerk darauf richtet.
Absolut, ja, na klar.
Ja. Es gibt ja so eine Art Mythos oder so eine merkwürdige Vorstellung, dass die Menschen in Deutschland ein spezielles, enges Verhältnis zu Bäumen und zum Wald haben. Jetzt aus Ihrer Beschäftigung heraus mit Bäumen, aber auch mit den Menschen in Deutschland, die mit Bäumen zu tun haben, würden Sie das auch so sehen?
Ja, also das ist schon ganz witzig. Man sagt ja auch so zum Beispiel immer hier, die deutsche Eiche ist besonders stark und was weiß ich. Es gibt tatsächlich viele Geschichten und Mythen, Traditionen auch, die mit Bäumen zu tun haben, in Deutschland, aber auch in ganz Europa tatsächlich. Wenn man sagt hier irgendwie, die Eiche ist so stark und beständig, dann ist es so, dass es zum Beispiel in der Romantik mal eine Zeit gab in den Kulturwissenschaften, wo darüber tatsächlich gestritten wurde, welcher Baum das deutsche Wesen besser darstellt. Ist es die Eiche oder ist es die Linde? Aha. Also da sind schon so ein paar Sachen tief verwurzelt. Jetzt verwende ich schon wieder so ein Bild. Das ist was einerseits eben in Deutschland eine große Rolle spielt und aber dann auch in Europa eben auch ganz wichtig ist. Die Linde zum Beispiel ist in ganz Europa ein ganz wichtiger Baum kulturell.
Okay. 18 Bäume in 18 Städten haben Sie besucht. Hat diese Beschäftigung mit den Stadtbäumen Ihren Blick für die Stadtnatur verändert?
Total. Also es ging schon während der Recherche so, dass ich halt gemerkt habe, auf einmal, also mein Blick hat sich total geöffnet. Was ist das denn hier, ein Amberbaum? Und hier stehen ja da Buchen im Park, das ist ja irgendwie ungewöhnlich. Oder habe dann eben gesehen, einen Tulpenbaum zum Beispiel, den man sonst nicht so sieht. Oder auf einmal liegen hier schon wieder Blätter vom Ginkgo-Baum auf der Straße. Wo ist der denn jetzt? Ach, man erkennt ihn ja schon von seiner Form, von Weitem. Ich habe da schon jetzt nicht mal unbedingt so eine große neue Kenntnis irgendwie gewonnen, sondern ist da so eine Facette dazugekommen für mich, die ja meine Umwelt irgendwie vielfältiger macht, sage ich mal. Und das hält bis heute natürlich an.
Ja, machen Sie weiter jetzt mit der Suche nach besonderen Bäumen, Bäumen mit Geschichten, vielleicht eine besonders schöne Stechpalme suchen, den Baum des Jahres 2021.
Also ja, das wäre natürlich mal ein anderes. Ich habe vorhin das erste Mal Fotos überhaupt gesehen von Stechpalmen mit einem Stamm. Wie gesagt, sowas habe ich ja vorher noch nie gesehen. Mir ist auch nicht bekannt, dass es in Deutschland irgendwo so eine wirklich stattliche Stechpalme gibt. Oder überhaupt eben eine größere. Ich halte natürlich weiter die Augen offen. Ich glaube, es gibt noch ganz viele schöne Geschichten, die sich erzählen lassen. Eben in Städten, wo Bäume eigentlich meistens eher so ein bisschen verborgen sind, als jetzt irgendwie im Dorf, wo dann wirklich eine große Tanzlinde steht oder eine Gerichtseiche oder sowas. Ich denke, da gibt es noch ganz viel zu finden und zu entdecken.
Augen auf, vielleicht eine gute Idee, wenn man das nächste Mal draußen unterwegs ist, was da so steht an Bäumen, ich glaube nicht nur in Städten, auch im ländlichen Raum. Ist ja dann doch manchmal ganz erstaunlich, was sich da noch unter anderen Bäumen noch verbirgt. SWR 2 Tandem war das mit der Biologin und Journalistin Caroline Ring, Botschafter des Lebens, was Bäume in Städten erzählen, heißt ihr Buch. 18 Bäume in 18 Städten hat sie dafür besucht. Frau Ring, danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Technik, Rudiat Hasel, ich bin Martin Gramlich. Ich wünsche noch einen schönen Radioabend mit SWR 2.